Salam alaikum. Wie antwortet man? Alaikum salam. Shalom. Friede sei mit dir. An diesem Sabbattag. Gott spricht seinen Frieden zu. Seinen Kindern im Islam. Seinen Kindern im Judentum. Seinen Kindern, überall auf dieser Welt, wo sie seiner begehren, ob Salam, ob Shalom, es bedeutet Friede. Und dieser göttliche Friede ist die Zusage Gottes an dein Leben. Dieser göttliche Friede möchte heute einkehren in unsere Herzen. Und dieser göttliche Friede ist das Geschenk Gottes an sein Volk, an uns Menschen, an jedes Menschenkind. Hast du die Beduinen schon einmal gesehen? Hattest du die Möglichkeit, unter anderen Kulturen zu stehen? Oft in unseren eigenen Städten, in den großen Städten unseres Landes. Und Gott möchte Versöhnung wirken. Und interessanterweise leben wir am großen Versöhnungstag. Ist es nicht bemerkenswert, dass das Ende der Weltgeschichte im göttlichen Plan von Versöhnung geprägt ist? Dass jenes große Fest, das wir heute zu feiern haben, das Fest der Versöhnung ist? Und dass im Anschluss an dieses Fest die Laubhütten aufgestellt werden und der Lobpreis niemals mehr enden wird. Wir möchten bewusst am großen Versöhnungstag leben. Der große Versöhnungstag ist ein Tag der Buße. Es ist ein Tag der Reue. Wie kann Reue nur geschehen? Sie kommt von Gott. Der Apostel Paulus weist uns in Römer Kapitel 2 darauf hin. Römer Kapitel 2. Wir lesen in Römer 2 und dort im Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist Gottes Güte, die den Menschen zur Buße leitet, zur Reue leitet, zu jener Trauer über Sünde, die nicht aus uns selbst entstehen kann, zu jener Abkehr von Sünde, die allein von Gott kommen kann. Es ist Gottes Werk, der dies in uns vollbringt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Dass du selbst nicht bereuen kannst, dass du selbst nicht bereuen musst, sondern dass Reue von Gott kommt. Es ist eine wunderbare Nachricht. Und in dem Augenblick, wo du in deinem Herzen irgendetwas spürst, was im Zusammenhang mit Reue stehen mag, wisse, es kommt nicht von dir, es kommt von Gott. Lass dich ziehen in diese gesamte Erfahrung hinein. Er erlöst uns. Wir vermögen es nicht. Die Erlösung ist sein Werk am Anfang, in der Mitte des Weges und bis zum Schluss. Ja, bei jedem Schritt. Er ist der Heiland. Er ist der Erlöser. Er ist der Held. Er ist unser Gott. Er schafft Versöhnung. Er wirkt alles. Und wenn wir sagen, dass der Gerechte durch den Glauben leben wird, dann bedeutet das, dass ich ihm vertrauen darf, dass das so ist. Und dass ich mit ihm mitwirke, weil es so ist. Dass ich mit ihm mitwirken kann, weil ich erkenne, dass es sein vollkommenes Werk ist. Das mich rechtfertigt durch den Glauben. Das mich heiligt durch den Glauben. Das mich Überwinder sein lässt durch den Glauben. Das mich weinen lässt durch den Glauben. Das mich lachen lässt durch den Glauben. Das mich trösten lässt durch den Glauben. Das mich bügeln lässt durch den Glauben. Das erste Wort, das meine Frau nach ihrer Geburt sprach, war Bügeleisen. Es war nicht Mama, es war nicht Papa. Es war vielleicht schon die Offenbarung ihrer Lebensaufgabe. Meinst du nicht, dass der Dienst der Frauen daheim unendlich wichtig ist? So oft übersehen? Was bedeutet es für einen Mann, nach Hause zu kommen und zu wissen, seine Frau hat gewirkt im Heim? Und der Dienst der Frau geht weit darüber hinaus, weit darüber hinaus. Aber er beginnt dort. Und das ist was ganz Kostbares. Es ist etwas, was nicht ersetzt werden kann. Es ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen Mütter. Wir brauchen Väter. Wir brauchen Kinder, die geliebt worden sind oder die erneut geliebt werden. Es ist ein gewaltiges Unterfangen, Menschen in den Stand der Buße zu versetzen. Das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Es ist leichter für Gott gewesen, die ganze Welt zu schaffen mit einem Wort, als ein neues Herz in uns zu schaffen. Aber Gott möchte das tun. Und er wird das tun. Er wird das tun. Und als Martin Luther damals die erste der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg anschlug, wisst ihr, was der Inhalt dieser These war? Ein wunderbares Wort. Es spricht über die Buße. Er sagt, dass Jesus Christus, wenn er davon sprach, dass wir Buße tun sollten, meinte, dass unser ganzes Leben ein Leben der Buße sein sollte. Kann es sein, dass wenn wir wirklich Buße tun, dass wir dann frei leben dürfen von Sünde? Wenn wir Buße gehabt haben über Sünde, dass dann diese Buße, wenn sie wirklich in unseren Herzen eingepflanzt ist, uns bewahrt vor weiterer Sünde? Kann das sein? Kann es sein, dass unser ganzes Leben ein Leben der Buße sein kann und deshalb so froh, weil du wirklich glücklich geworden bist, weil du Buße erlebt hast, weil dir deine Schuld genommen ist, weil die Last von dir weggenommen ist, weil du jemanden gefunden hast, der deine Last trägt, sodass du sie nicht tragen musst. Ist das nicht eine gute Botschaft? Das ist eine gute Botschaft. Es ist wahr, der große Versöhnungstag ist ernst, so ernst, wie es nichts gab auf dieser Welt. Aber vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade sagen, ist dieser heilige Ernst nicht der freudigste Ernst, den es überhaupt geben kann? Ist Buße nicht Freude? Warst du nicht frei in deinem Leben, als du wirklich Buße erlebt hast? War nicht der freieste und glücklichste Augenblick deiner Erfahrung der, wo du weinen konntest über deine Schuld und gespürt hast in deinem Herzen, dass sie dir genommen ist? Mir ist es so ergangen. Ich weiß, dass es dir auch so ergangen ist. Und ist es nicht der schwierigste Augenblick, wo du keinen Raum zur Buße zu haben scheinst oder wo du unter der Last von verschiedensten Dingen bist? Deshalb will Gott, dass du ein Leben der Buße führst. Wer wirklich diesen Stand erlangt, in dem wir zu stehen haben am großen Versöhnungstag, der ist ein Überwinder. Wer so Buße tut, überwindet beständig. Und in dem Augenblick, wo wir nicht mehr so Buße tun, fallen wir. Wir vergessen, dass wir gereinigt worden sind von Sünde. Wir vergessen, dass es jemanden gibt, der uns tragen muss, bewahren muss, dass das Heil in ihm liegt und in der schlichten Tatsache, dass du dich an ihn klammerst, weil er sich an mich klammert. Darum werde ich ihn erretten. Ich werde ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Psalm 91, Vers 14. Wie macht denn das der Herr? Er setzt Feindschaft. Gehen wir in die erste prophetische Ankündigung Gottes in der Bibel. In die erste Offenbarung seines ewigen Evangeliums. Hier offenbart sich das prophetische Evangelium Gottes. Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. und ich will. Welch ein göttliches Wollen. Feindschaft setzen. Gott möchte Feindschaft setzen. Zwischen dir, wer ist damit gemeint? Er spricht zu der Schlange. Er spricht zum Satan. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Wer ist der Same der Frau? Paulus sagt, der Messias, Jesus Christus. Wer ist der Same der Schlange? Der Antichrist, der Papst von Rom. Hier haben wir den Samen der Frau, Christus Jesus, unser Herr. Und den Samen der Schlange, den Antichristen. Es heißt, er wird dir den Kopf zertreten. Wer wird wem den Kopf zertreten? Jesus, der Same der Frau, der aus dem Geschlecht, dem edlen Geschlecht, der Treuen, schließlich unter großen Schmerzen der Geburt, Offenbarung Kapitel 12 uns zeigt, geboren wird. Lange hatte man ihn erwartet, den Messias. Schließlich kam er. Und er führte aus, wozu er berufen war. Er führte aus, wozu er bestimmt war. Er kam und er zertrat den Kopf der Schlange. Es heißt aber auch am Ende, du wirst ihn in die Ferse stechen. Eine Giftschlange beißt dich in die Ferse. Und Christus stirbt für uns am Kreuz von Golgatha. Du hast geweint. Ich auch. Du hast Jesus verleugnet. Ich auch. Im Review and Herald vom 9. Februar 1892 steht dort: Menschen mögen fließend über Lehren reden und mögen einen starken Glauben in Theorien ausdrücken, aber besitzen sie Christus ähnliche Sanftmut und Liebe? Was für eine Sanftmut? Christus ähnliche Sanftmut und Liebe? Wenn sie nicht freundlich sind, wenn sie nicht Herzen haben, die ganz zärtlich sind, langmütig, sind sie nicht wie Jesus. Sie täuschen ihre eigenen Seelen. Ein Geist, der dem Geist der Liebe, dem Geist der Demut, der Sanftmut und auch Freundlichkeit Christi entgegengesetzt ist, verleugnet ihn. Was auch immer unser Bekenntnis ist, wir verleugnen Christus, wenn wir Böses übereinander reden. Wir verleugnen ihn, indem wir töricht reden, indem wir scherzen und Lächerliches sprechen. Wir verleugnen ihn, wenn wir einen törichten Geist haben, wenn wir unsere Brüder kritisieren. Wir verleugnen ihn. Wenn wir suchen oder danach trachten, der Erste zu sein. Wenn wir Ehre vom anderen oder einer vom anderen suchen, wir mögen Christus verleugnen in unserer äußeren Erscheinung, indem wir einem stolzen Herzen frönen, indem wir unser Sein Tadel sein lassen und wenn wir uns unanständig benehmen. Sie schreibt an anderer Stelle, wir verleugnen ihn, im Leben Jesu schreibt sie, wenn wir zweifeln. Wir verleugnen ihn, wenn wir uns selbst rechtfertigen. Wir verleugnen ihn, wenn wir ihn zulassen, in Dunkelheit abzudriften und darin zu stehen. Ich habe ihn verleugnet. Und wie geht es dir? Wir haben unseren Heiland verleugnet. Wenn du an die Leugnung denkst, denkst du nicht dann an die Erfahrung des Petrus? Denkst du nicht dann an die Erfahrung des Petrus? Hat er nicht Jesus verleugnet? Verstehen wir jetzt, was es bedeutet, Jesus zu verleugnen? Wurde Petrus geheilt? Und welche Frage wurde ihm gestellt? Welche Frage wurde ihm gestellt? Im Johannesevangelium. Wollte Jesus ihn wieder einsetzen? Stellte er diese Frage ihm nicht, als die Jünger auch mit dabei waren? Dreimal hatte er ihn verleugnet. Und Jesus stellt ihm drei Fragen. In Johannes Kapitel 21, im Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Interessant, die Fragestellung. Und einst hätte Petrus geantwortet, ja, Herr, ich liebe dich mehr als diese. Er wusste, was Jesus meinte. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nicht mehr. Und Jesus gebraucht ein Wort für Liebe, das ihr kennt als Agape, jene göttliche Liebe. Liebst du mich mit jener göttlichen, selbstlosen, vollkommenen Liebe mehr als sie? Und Petrus antwortet mit einem anderen griechischen Wort, Philio. Das ist die brüderliche Liebe. Er sagt ihm, Heiland, du weißt, dass ich dich lieb habe, so wie ich es vermag. Ich habe keine göttliche Liebe, aber ich sehne mich danach. Aber ich liebe dich wie einen Bruder. Es gibt ein drittes griechisches Wort für Liebe. In Wahrheit ist das, wie soll ich es ausdrücken? Man meint, es ist ein Wort für Liebe. In der klassischen griechischen Sprache hast du das Verb agapao, aber du findest niemals Agape. Im klassischen Griechisch findest du niemals Agape. Du musst ins Neue Testament gelangen, um Agape zu finden. Jene göttliche, selbstlose Liebe, in der alles eingeschlossen ist, was Gott für uns besitzt. Du findest im klassischen Griechisch wie in der Bibel auch dieses Philio, Philadelphia, diese Bruderliebe. Aber das eine Wort, was das klassische Griechenland zugrunde richtete und das römische Reich zugrunde richtete, Eros, findest du nicht in der Bibel. Und es hat nichts, aber auch gar nichts mit Liebe zu tun. Es ist satanisch. Denn das, was die geschlechtliche oder die körperliche Liebe ist, ist der Ausfluss von Agape. Es gibt kein Eros in der Bibel. Satan produzierte diesen Gedanken und dieses Wort, um die Menschen zu vernichten. Und dann heißt es, er spricht zu ihm. Vers 15. Jesus antwortet ihm, weide meine Lämmer. Wer sind die Lämmer? Das sind die kleinen Schafe, die jungen Schafe. Die sind jung. Das sind die Kinder. Das sind die Jugendlichen. Und der Ruf ergeht an dich heute Morgen zu weiden. Dazu brauchst du die Erfahrung des Petrus. Petrus war ein guter Mann. Petrus hatte das Herz am rechten Fleck. Petrus war gereinigt worden, als er Jesus kennengelernt hatte von Sünde. Aber Petrus hatte die Qualität des Kreuzes nicht verstanden, weil er das Kreuz gar nicht kannte. Er kannte das Kreuz lediglich als etwas, was die Römer gebrauchten, um die Menschen zu quälen. Welch ein Strafgericht. Aber er wusste nicht, dass der, den er liebte, ans Kreuz geheftet werden würde, damit er diese Sanftmut, diese Freundlichkeit, diese Liebe, diese Kraft erfahren würde, könnte. Vers 16. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Jetzt geht es nicht nur um die Jungen. Um wen geht es jetzt noch? Es geht um die Gemeinde. Es geht um die Gemeinde. Hat Gott eine Gemeinde? Hat Gott eine Gemeinde? Er hat eine Gemeinde. Liebst du die Gemeinde? Vers 17. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Und etwas später hängt er am Kreuz und stirbt für uns. Unglaublich. Ich lese aus einem Werk, Confrontation von Ellen White, die Seite 17. Das Herz, das göttliche Herz Christi, wurde von einer unendlichen Liebe, einem unendlichen Mitleid für das gefallene Paar erfasst. Was bedeutet das, unendliches Mitleid? Als ihr Zustand, ihr hoffnungsloser, ihr elender Zustand vor ihm aufstieg und als er sah, dass sie durch die Übertretung von Gottes Gesetz unter die Macht und unter die Herrschaft des Fürsten der Dunkelheit gelangt waren, entschloss er sich. Es schlug er das einzige Mittel vor, das vor Gott annehmbar sein konnte, sodass sie eine zweite Chance erhalten könnten und erneut in den Stand der Prüfung versetzt werden könnten. Welche Liebe, Etwas später auf Seite 19. Als der Sohn Gottes unternahm, das Unternehmen in Angriff nahm, der Erlöser der Menschheit zu werden, stellte er Adam in eine neue Verbindung zu seinem Schöpfer. Adam war gefallen. Christus hatte die Entscheidung getroffen. Ich werde für ihn mein Leben geben. Und er versetzt den gefallenen Adam in ein neues Verhältnis mit ihm selbst. Adam war still, war immer noch gefallen, aber eine Tür der Hoffnung wurde ihm eröffnet. Der Zorn Gottes, er hing immer noch über Adam. Aber die Ausführung der Todesstrafe wurde verzögert. Und die Entrüstung Gottes wurde zurückgehalten. Weil Christus nunmehr das Werk aufgenommen hatte, der Erlöser des Menschen zu werden. Ich habe mein Thema genannt, ich will Feindschaft setzen. Und der zweite Teil dieser Predigt lautet Azazels Untergang. Wer ist Azazel? Die Bibel nennt ihn den Teufel und den Satan. Azazel wird heutzutage von denen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, ganz klar erkannt als ein hohes dämonisches Wesen. Soweit ist die theologische Wissenschaft gekommen. Es ist der Dämon schlechthin. Es ist Satan. Wir möchten über Azazel etwas hören heute Morgen und erkennen, auf welche Weise Gott Azazel in den Untergang führen wird und wie er durch etwas Einzigartiges im Versöhnungsplan dich und mich in einen Stand versetzt, der uns vollkommenen Frieden für immer zuspricht. Wir möchten wissen, wie wir unsere Sünden auf ihn laden können und er sie trägt und hinwegnimmt, sodass wir sie nicht mehr tragen müssen. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht Folgendes. Kennt ihr diesen Vers? Ich glaube, alle kennen ihn. Vielleicht kennt nicht jeder die Bibelstelle. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat ihn gegeben. Er gab ihn nicht nur für die Sünde, um als Sündopfer zu dienen. Er gab ihm den menschlichen Geschlecht. Er wurde Mensch, wie du und ich. Er kam zunächst in der gefallenen menschlichen Natur. Und heute trägt er eine verherrlichte menschliche Natur. Er ist dem Menschengeschlecht gegeben worden. Der ewige Sohn Gottes gehört uns für immer. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er bereit war, dass es etwas innerhalb der Gottheit geben würde, was zu einer Veränderung innerhalb der Gottheit führen würde. Die göttliche Gestalt, die der Sohn Gottes besaß, nahm er nach seiner Himmelfahrt nicht mehr auf. In menschlicher Gestalt wirst du seine Göttlichkeit betrachten können, wenn du ihn siehst. wenn du ihn siehst, wenn er kommt, das ist mein Verlangen. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Welch ein Kampf. Für den Vater sogar. Welch ein Kampf, ihn zu geben, ihn dahin zu geben. Damit jeder, der an ihn glaubt, in anderen Worten, ihm vertraut, sein Vertrauen auf ihn setzt, weil er sich an mich klammert, deshalb werde ich ihn erretten. Der französische Bibelübersetzer André Chouraqui suchte lange danach, wie er das Wort Glauben, Vertrauen im Alten Testament übersetzen sollte. Schließlich übersetzte er es mit Sattaché-A. Fest sich klammern an. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht verloren geht? Was bedeutet das? Was bedeutet das, nicht verloren geht? Hier steht das griechische Wort Apolymi. Es kommt häufig vor. Es bedeutet zugrunde gehen. In Bezug auf Menschen, es bedeutet sterben, umkommen. Damit, wie es hier heißt, der, der an ihn glaubt, nicht stirbt. Der, der ihn glaubt, nicht umkommt, nicht zugrunde geht. Schlagt einmal mit mir Matthäus Kapitel 10, Vers 28 auf, wo das Wort Apolymi auch vorkommt. Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Apolymi, verderben. Also Jesus Christus spricht, Vers 26, so fürchtet euch nicht vor ihnen. Vers 27, was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Vers 8, also was er ihnen privat sozusagen mitgab, das sollten sie öffentlich werden lassen. Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, den Päpstlichen. Jenen, die unter der Macht und dem Einfluss des Feindes stehen. Warum sollten wir uns vor ihnen fürchten? Warum? Meinst du nicht, dass die Märtyrer eine Kraft erhielten, die es ihnen ermöglichte, den Märtyrertod mit Lobpreis zu sterben? Brauchst du für eine kleine Versuchung nicht genauso Gottes Hilfe wie für eine große Versuchung? Sagt nicht 1. Korinther 10, Vers 13, There has no temptation taken you, but such as is common to man. Es hat dich keine Versuchung getroffen als allein eine menschliche. Und wer wird den Ausweg schaffen? Zur rechten Zeit? Jesus Christus, die Versuchung kommt, der Ausweg kommt. Die Versuchung kommt, der Ausweg kommt. Immer versucht, doch ohne Sünde. Durch den Glauben. Um dahin zu kommen, werden wir durch den Heiligen Geist zu Buße geführt. Dann stehen wir als siegreiche Laodizianer. Frei von aller Lauheit am großen Versöhnungstag. Denn Laodicea bedeutet das Gericht über dem Volk. Und wenn ich gerichtet werde, wenn mein Name aufkommt im Himmel, dann weiß ich, mein Erlöser lebt. Er hat mich gereinigt. Er hat mir den Stand der Buße ermöglicht. Ich stehe in diesem Stand der Rechtfertigung. Er hat mich geheilt von meiner Unfreundlichkeit, von meiner fehlenden Sanftmut, von meiner fehlenden Demut. Er hat mich geheilt von meinen Zweifeln. Er hat mich geheilt von meiner Selbstrechtfertigung. Er macht es in einem Augenblick. Für immer. In einem Augenblick. Für immer. Deshalb feiern wir Sabbat. Oder gibt es einen anderen Grund, weshalb du Sabbat feierst? Ich glaube an den Schöpfer. Wenn er spricht, so geschieht's. In dem Augenblick, wo du dich ihm hingibst, wird dein Herz gereinigt und der Heiland hat die Macht, dein Herz rein zu bewahren. Warum ist unser Herz oft nicht rein geblieben? Weil wir Erlösung noch nicht in dieser Tiefe erfahren hatten. Weil wir noch nicht geglaubt hatten, dass er uns die Schuld wegnimmt, dass er sie hinwegnimmt, für immer. Natürlich geht der Kampf weiter. Das ist ja das christliche Leben. Das christliche Leben ist ja der Weg, wo das Kreuz sich bei jedem Schritt präsentiert. Und wenn wir das Kreuz nicht haben, haben wir nur Friedlosigkeit, Unruhe. Es ist so. Aber wenn du in seinen Wunden geheilt bist, in jenen notwendigen Wunden, in jenen Wunden, die absolut notwendig waren, damit ich erkennen könnte, dass ich Gott brauche, dann werde ich frei. Also Matthäus 10, Vers 28 hat dieses Wort, Apolymie, das wir in Johannes 3, Vers 16 auch finden. Der Herr sagt, fürchtet vielmehr den, er meint seinen Vater, der Seele und Leib, Apolymie, verderben kann in der Hölle. Nun, was ist denn diese Gehenna, wie es hier wörtlich heißt? Was ist die biblische Hölle, die biblische Gehenna? Oft bedeutet das Wort Hölle in der Bibel einfach Grab, aber dann kommt es vom hebräischen Wort Sheol. Aber hier, Gehenna bedeutet einen Feuerpfuhl. Kommt mit mir in Offenbarung Kapitel 20, sehen wir einmal, wovor Jesus den Menschen bewahren muss. Entschuldigung. Offenbarung Kapitel 20, Vers 14. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee, in die Gehenna, die Jesus in Matthäus 10, Vers 28 anspricht, geworfen. Wer wird da rein geworfen? Der Tod wird sterben. Und das Totenreich. Jene, die unter die Macht Satans kamen und unter dieser Macht starben, werden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite endgültige Tod. In anderen Worten, dieser Feuersee, er brennt, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. ...2520 Tage lang. Aber das nur nebenbei. Ihr könnt es nachlesen in der Heiligen Schrift. Und nur einer wird so lange darin brennen. Wenn der Heiland sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht im Feuersee zugrunde gehen, nicht den zweiten Tod sterben müssen, sondern das ewige Leben haben, dann erkennen wir, dass dieser Vers viel tiefer ist, als wir jemals dachten, viel wesentlicher ist und eine Warnung in diesem Vers mit beinhaltet ist, die die ganze Welt benötigt. Die Menschen wissen nicht, was es bedeutet, verloren zu gehen. Sie wissen nicht, dass ein Feuersee, eine Gehenna, eine Todesstrafe auf sie wartet. Die Todesstrafe wurde notwendig in dem Augenblick, wo Sünde aufgekommen war. Es gibt keine Ursache für Sünde. Es gibt keinen Grund für Sünde. Der Heiland offenbart uns mit eigenen Worten, was seine Erfahrung ihn immer wieder selbst ins Gedächtnis rief. Er wusste, was er hier sagt in Johannes 15, Vers 25. Er zitiert Psalm 69, Vers 5 und er sagt, sie hassen mich ohne Ursache. Wisst ihr, was Ellen White sagt, warum wir den Heiligen Geist so wenig haben? Sie sagt zwei Ursachen, die hängen miteinander zusammen. Fehlendes Vertrauen zu Gott und fehlendes Vertrauen zueinander. Das bedeutet, ich habe zu dir ein vollkommenes Vertrauen, egal was geschieht. Ich habe zu Gott ein vollkommenes Vertrauen und deshalb vertraue ich dir vollkommen. Meinst du nicht, dass Satan das versucht anzufechten? Er will mich von Gott trennen. Denn vertraue ich Gott vollständig, vertraue ich dir vollkommen. Natürlich sollen wir nicht blind sein. Es gibt böse Menschen. An ihren Werken werden wir sie erkennen. Aber meinst du nicht, dass gerade ein böser Mensch dein vollkommenes Vertrauen benötigt? Ohne dass du leugnest, was er tut. Und in dem Moment, wo du dem anderen vollkommen vertraust, bist du frei. Völlig frei. Frei wie ein Vogel in den Lüften. Dritter Mose, Kapitel 16. Im Zentrum der fünf Bücher Mose befindet sich das dritte Buch Mose. Im Zentrum des dritten Buches Mose findet sich dritte Mose, Kapitel 16. Anerkanntermaßen das zentrale Kapitel der gesamten Bibel, der große Versöhnungstag. Im Zentrum von Mose, was ist dann das Zentrum der Propheten, die doch nur die Bücher Mose auslegen? Der große Versöhnungstag. Was ist das Zentrum des Buches Daniel? Der große Versöhnungstag. Was ist das Zentrum der Offenbarung? Der große Versöhnungstag. Wann begann der große Versöhnungstag? Am Ende von 2300 prophetischen Wochen? Entschuldigt, Jahren? Am 22. Oktober des Jahres 1844. Dieses Jahr gibt uns einen Schlüssel, um die Adventbotschaft zu verstehen. Nun, in 3. Mose Kapitel 16 lesen wir Vers 1. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und daraufhin starben. Das könnt ihr nachlesen, einige Kapitel zuvor im Kapitel 10. Warum starben sie denn? Es heißt dort in Kapitel 10, Vers 1, die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Eigenes Feuer. Gott hatte ein Feuer angezündet, er selbst. Das war zu gebrauchen. Am großen Versöhnungstag kann ich nicht bestehen mit eigenem Feuer. Mit eigenen Gedanken, mit eigenen Ratschlüssen, mit eigenen Plänen, mit meinem eigenen Willen, mit meinen eigenen Wegen. Vers 2 in 3. Mose 16. Und der Herr sprach zu Mose, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten das Heiligtum hineingehen soll hinter den Vorhang, vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt, denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. An anderer Stelle wird gesagt, dass er nur einmal jährlich in das Allerheiligste treten sollte. Auf diese Weise, Vers 3, soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier als Sündopfer und mit einem Widder als Brandopfer. Vers 4, und er soll den heiligen leinenen Leibrock anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Und er soll Fleisch im Wasser, sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Jetzt, dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Ziegenböcke nehmen, als Sündopfer und einen wieder als Brandopfer. Nun, hier steht zwei Ziegenböcke als Sündopfer. Wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, nur einer von den beiden würde als Sündopfer dargebracht werden. Warum steht hier dann zwei Ziegenböcke als Sündopfer? Nun, weil noch nicht klar war, welcher der beiden Ziegenböcke als Sündopfer geopfert werden sollte. War noch nicht klar zu dem Zeitpunkt. Konnte jedes der beiden sein. Vers 6. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Erstmal musste er rein sein, um dann rein für Gottes Volk wirken zu können. Was bringt er da? Ein Opfer. Was bringt er für sich da? Ein Opfer. Was bringt er dann da für die Gemeinde? Ein Opfer. Ein Opfer? ein Opfertier. Vers 7. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke. Wisst ihr, was hier wörtlich steht im Hebräischen? Er soll Lose aufsteigen lassen. Was hatte der hohe Priester an seinem Brustschild? Zwei Steine. Urim und Tumim, Licht und Recht. Und Gott antwortete persönlich mit einem Ja, sodass dieser Stein, wo der erste Stein, das der Licht bedeutete, in Licht aufblitzte. Oder Gott antwortete Nein, wenn ihm die Frage gestellt wurde oder das Los vor ihm hochgehalten wurde. Und Nein war, dass jetzt eine Finsternis sich auf den anderen Stein legte. Das heißt, ein Los war, wie es jetzt heißt im Vers 8, Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Eigentlich steht hier wörtlich für Azazel, hier ist das Wort. Ich merke gerade, dass Schlachter das hier nicht direkt brachte, für Azazel. Zwei Lose steigen auf vor dem Herrn. Es ist der Herr, der entscheidet, welches dieser Ziegenböcke für ihn stehen wird und welcher dieser Ziegenböcke für Azazel stehen wird. Warum kann das nur Gott entscheiden? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der Mensch vermag das nicht. Warum? Es handelt sich um zwei Ziegenböcke. Die waren praktisch identisch. Warum sollte der eine Ziegenbock Azazel den Teufel repräsentieren, wo doch der Ziegenbock ein reines Tier war? Warum hatte Gott nicht einen Hund erwählt oder ein unreines Tier, um den Teufel hier zu repräsentieren? Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Erstens, Satan war einst ein reines Wesen. Gott ist nicht der Verursacher der Sünde und des Bösen. Hätte Gott ein unreines Tier hier benutzt, um ihn zu repräsentieren, wäre damit klar gewesen für viele, dass Gott selbst der Verursacher des Bösen ist. Nein, er war ein reines Wesen. Und so könnt ihr es in der Bibel nachlesen. Es gibt weitere Gründe. Der Mensch, wie schon erwähnt, ist nicht in der Lage, den Unterschied aus sich selbst heraus zwischen dem Guten und dem Bösen herauszustellen. Wir sind praktisch vom Priester abhängig, um zu erkennen, was auf Gottes Seite ist und was auf des Feindes Seite ist. Habt ihr in der Bibel gelesen, dass der Satan sich verstellt als ein Engel des Lichts? Liebt Satan es, wenn wir ihn als irgendein hässliches Wesen darstellen? Jawohl. Dann kann er uns ganz leicht täuschen. Am großen Versöhnungstag, so die Lehre, entlarvt Gott Satan selbst und demaskiert ihn. Ihr stellt auch fest in der Bibel, dass auch andere Tiersymbole für Jesus und für Satan gebraucht werden. Das kann der Löwe sein, das kann die Schlange sein. Auch die Schlange wird für Jesus verwendet. In Johannes 3, Vers 14 und 15. Wir lesen, im Vers 10, Aber den Bock, auf das Los für Asaseel fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen und über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Lebendig. Dieser Bock, der Asaseel repräsentiert, wurde nicht geopfert. Er wurde nicht geschlachtet. Er wurde dann in die Wüste gesandt. Er hat nichts mit dem Sühnegeschehen an sich zu tun. Was bedeutet es dann, wenn hier steht im Vers 10, dass über ihm Sühne erwirkt werden soll? Nun, wenn ihr das ganze Kapitel lest, dann stellt ihr fest, dass der Bock, nachdem er am Anfang durch Los ausgewählt worden war für Asaseel, in der gesamten Sühnehandlung, um die es geht am großen Versöhnungstag, gar keinen Anteil mehr hat. Und nachdem diese Handlungen zu Ende gekommen sind, dann geht es wieder um ihn. Lesen wir das. Es heißt, ab Vers 16, so soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Und Vers 20, und wenn er die Sühnung vollendet hat für das Heiligtum, hier ist das Allerheiligste gemeint, und für die Stiftshütte, hier ist das Heilige gemeint, und für den Altar, hier ist der Brandopferaltar im Vorhof gemeint, so soll er den lebendigen Bock herzubringen, erst nachdem das Heiligtum gereinigt ist. Und was geschieht jetzt? Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen, seine beiden Hände, merkt auf, und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen. Und er schicke den Bock in die Wüste. Wie erlöst uns der Herr? Lesen wir einen bedeutenden Vers miteinander, der sozusagen der zentrale Vers ist, den ich euch mitgeben möchte. Wir werden das, was wir hier besprechen, ganz gewiss jeder für sich vertiefen können, denn wir leben am großen Versöhnungstag. Was ist das wichtigste Kapitel der Bibel für uns? 3. Mose 16, oder nicht? Einmal in Israel erlebte ich eine Hochzeit unter Juden. Und wisst ihr, welche Texte sie lesen bei einer Hochzeit? Waldemar weiß es vielleicht. Oder Kai. Es sind die Texte des großen Versöhnungstags. Hochzeit? Geht es wirklich um Hochzeit am großen Versöhnungstag? Hat Buße mit Hochzeit zu tun, mit einem weißen Kleid, mit Schönheit und Freude und Erwartung und Sehnsucht? Ja, ja. Aber wie kommen wir denn eigentlich in das Heiligtum? Was hat das Heiligtum in der Bibel überhaupt zu sagen? Wie kommen wir denn hinein? Psalm 50, Vers 5. Versammelt mir, wie hier übrigens, meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen, über dem Opfer. Und was ist der Bund, haben wir in der Bibel lernen können? Was ist der Bund? In 5. Mose 4, Vers 13. Er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Wenn jetzt David sagt, versammelt mir meine Getreuen, die den Bund, also die 10 Worte, mit mir schlossen, wisst ihr, dass ein Bund in der Bibel Berit wird? Entschuldigt, der Bund im Hebräischen ist Berit und der wird Karat. Karat bedeutet geschnitten. Immer wenn ihr lest, ein Bund wird geschlossen, im Alten Testament heißt es geschnitten. Ein Bund wird geschnitten, ein Bund wird geschnitten. Jemand muss sterben. Jesus sagt, es ist notwendig. Er muss sterben. Warum? Weil du sonst nie persönlich wissen kannst, wie du der Selbstsucht sterben kannst. Du kannst es niemals wissen. Du benötigst das Opfer. Versammelt meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Die Vergangenheitswort, schlossen. Gott möchte, dass es die Vergangenheitsform ist, aber es wird immer wieder erneuert. Gott möchte, dass es die Gegenwart heute für uns sei oder dass es zum ersten Mal geschieht. Und jetzt möchte ich mit folgendem Gedanken abschließen. Ihr habt viele Stellen in der Bibel, wo ihr von Vergebung lest. Und viele dieser Stellen schaffen es nicht, alles auszudrücken, was das Hebräische meint. Ich bringe euch ein Beispiel in 3. Mose 10, Vers 17. In 3. Mose 10, Vers 17 steht: Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es ist hochheilig und er hat es euch gegeben, damit ihr die Schuld der Sünde der Gemeinde tragt. Oft steht hier an anderen Stellen, wenn es von Schuld oder Sünde tragen heißt, einfach vergebt. Damit ihr die Schuld der Gemeinde tragt, um für sie Sühnung zu erwirken vor dem Herrn. Was geschieht? Folgendes geschieht. Das Opfer, Tier, versinnbildlicht Jesus Christus, unser Opferlamm. Wenn ich gesündigt habe, gehe ich als Israelit in den Vorhof. Mit eigener Hand muss ich ein Lamm oder ein Tier, ein reines, töten. Ich muss eine Hand darauf legen und identifiziere mich damit mit dem, was jetzt geschieht. Mit eigener Hand töte ich das Tier. Ich weiß, es stirbt für meine Schuld. Aber ich identifiziere mich nicht nur damit, indem ich eine Hand darauf lege. Ich übertrage meine Sünde und Schuld auf das Tier. Und nunmehr wird das Tier Träger dieser Schuld. Und wir wissen, Jesus ist das Lamm, aber er ist auch der Priester. Er ist beides, Opfer und Priester. Er bringt sich selbst dar und dann Kraft seines Opfers wirkt er als Priester für uns. Und was geschieht dann? Er trägt als Priester deine Schuld. Der Israelit legt sie auf das Opfertier. Der Priester nimmt das Blut auf und teilweise, wie in 3. Mose 10, Vers 17, isst er das Fleisch des Opfertieres oder hat eben das Blut und sprengt dieses Blut im Innern des Heiligen vor dem zweiten Vorhang und auch an die Hörner des Altars, des goldenen Altars. Das heißt, der Priester trägt die Sünde jetzt, überträgt sie auf das Heiligtum und das Heiligtum übernimmt die Verantwortung für unsere Sünde, die noch nicht gecancelt ist. Aber ich bin frei. Ich war voller Sünde, ich übertrage sie, sie wird hinweggenommen. Aber erst am großen Versöhnungstag wird die Sünde aus dem Heiligtum hinausgetragen und auf Asasel gelegt werden. Und die Tatsache, dass ich meine Sünde auf Jesus lege und er sie trägt, wisst ihr, dass Jesus heute im Himmel die Sünde trägt? Trägst du sie noch? Dann bist du nicht im Heiligtum. Er trägt sie wirklich. Das ist mehr als nur vergeben, er trägt sie. Er hat sie dir abgenommen und er wird sie dann schließlich auf Asasel legen. Soweit.